Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch und am Mikrofon sind wie immer Dr. Freud und Dr. Brinkmann. Und wir werden sie gut behandeln. Nein, hier ist natürlich der Lars und wo ist er? Na, wo ist er denn?
Hier ist er. Hier ist Brian, hallo.
Brian, wie ist die Lage?
Alte Sportverletzungen brechen auf. Ich habe Knieschmerzen. Mir ist da vor ziemlich genau 19 Jahren so eine Knorpelwucherung aus dem linken Knie entfernt worden. Und der Arzt meinte damals, ja, das wird sie wahrscheinlich dann ihr ganzes Leben begleiten, wenn das Wetter umschlägt, wenn es so feucht ist draußen. Aktuell ist es ja auch relativ, es ist zwar nicht so warm, also ich tue mich nicht kaputt schwitzen tun.
Aber die Luft ist schon wieder los mit dem kaputt schwitzen. Wer da draußen weiß, aus welchem deutschen Überfilm dieses Zitat stammt, der kriegt natürlich wieder einen Keks.
Ja, aber aktuell ist die Luftfeuchtigkeit halt sehr hoch und man könnte es vergleichen mit so leicht rheumatischen Beschwerden. Es tut nicht weh, aber es zwickt halt ein bisschen und ja, wie ich vorhin sagte, ich muss mein Knie zum Spazieren ausführen, das braucht Auslauf. Also Bewegung tut gut, aber keine Schmerzen, es ist alles gut. Es ist nur ein bisschen unangenehm. Wie geht's dir, Lars?
Oh, mir geht's gut. Ich bin schon den ganzen Nachmittag heiß aufs ALF-Casten. Wo ist eigentlich Carsten?
Carsten!
Podcasten, genau. Podcasten wollen wir. Nee, ich habe noch eine Runde auf dem Rad gedreht, nachdem ich meine Notizen gemacht habe. Und seitdem bin ich extrem heiß, dass wir jetzt endlich loslegen. Ja, zu Beginn, Brian, wie immer, was glaubst du, was jetzt kommt?
Hausmeisterei, Zuhörendenpost?
Genau. Zuhörendenpost. Markus hatte uns geschrieben, dass ihm aufgefallen ist, dass im Haare im Thunfisch-Logo, also in unserem Logo, die Hand von ALF 5 Finger hat, statt 4. Und das irritierte ihn, und ich kann das aus tiefster Seele nachempfinden, dass ihn das irritiert. Sobald einem das einmal aufgefallen ist, nervt es jedes Mal, wenn man hinguckt. Ich hatte es mir mittlerweile tatsächlich wieder weggeguckt. Wie das kam, ihr Lieben da draußen, als wir damals diesen Podcast gestartet haben, hatten wir nicht das Gefühl, dass irgendwie viele Leute uns zuhören würden. Also war das mehr so eine Art, so eine Art kleines Hobby nebenbei, Brian, ne, wie wir uns das gedacht haben. Einfach, wir machen das für uns und vielleicht 2, 3 Leute da draußen. Und dann habe ich da an einem Nachmittag so ein Logo hingezimmert und dann ist mir zunächst nicht aufgefallen, dass diese Hand, die ja meine Hand ist, in so einem Fellhandschuh, dass meine Hand natürlich 5 Finger hat. Und ALFs Hand hat selbstverständlich nur 4 Finger. Und als es mir dann irgendwann auch aufgefallen ist, dachte ich, mein Gott, wie gesagt, ist ja nur ein Hobby und ich lasse das jetzt so. Und interessanterweise, glaube ich, ist das in all den Monaten nur 2 Leuten aufgefallen und einer dem es aufgefallen ist, es war der Markus. Und jetzt habe ich dem Markus einen großen Gefallen getan und mir auch, weil mich fing es jetzt auch wieder an zu nerven. Ich habe den 5. Finger entfernt. Das wird vielen von euch da draußen gar nicht aufgefallen sein, weil ihr seht vermutlich sehr viel, viel häufiger die Episodenbilder und nicht unser Logo. Deswegen sei es drum. Aber damit ich jetzt meine Ruhe habe und der Markus auch und vielleicht dem Dritten auch, dem das noch aufgefallen ist, glaube ich, jemand hat mich auf Facebook angeschrieben. Wir können jetzt wieder ruhig schlafen. ALF hat wieder 4 Finger, auch in unserem Logo. Gut.
Zu dem Handschuh. Warte.
Ja.
Zu dem Handschuh, liebe Zuhörende. Das ist noch eine kleine Anekdote. Als der Lars bei mir zu Besuch war, hatte er diesen Handschuh natürlich dabei und hat ihn natürlich angezogen. Und ich habe aus heiterem Himmel dann irgendwann, ich glaube, es ist Folge 1, ne? aus heiterem Himmel zählt, würdest du bitte mein Hemd ausziehen? Und Lars sagt, aber gern, und kommt mit diesem Handschuh und mit dieser Fingerbewegung auf mich zu. Das war alles, es war in diesem Moment war es nicht lustig, ich fand es ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Das zum Handschuh.
Ja.
Entschuldige, das wollte ich noch erzählen.
Das waren und sind Momente für die Ewigkeit.
Ja.
So, Robin hat ein paar Anmerkungen zum großen Themenkomplex Clipshow nochmal anlässlich der Schlegelfolge. Er schreibt, da hast du schon recht, also er schreibt mich an, da hast du schon recht. Der Grund, warum man sowas macht, ist, um neues Publikum abzuholen. Man will ja, dass die für die Quote möglichst bis Staffelende dranbleiben. Reruns bekommst du in der Regel eh erst, wenn du die 100 Episoden, die du für die Syndication brauchst, knackst. Häufig macht man daher Clipshow-Episoden zum Beginn der zweiten Staffelhälfte, besonders wenn man eine Mid-Season-Pause hatte und so auch wiederkehrende Zuschauer abholen will. Wenn man sich den Release-Schedule anschaut, sieht man tatsächlich, dass in den zwei Monaten vor der Schlegelfolge nur vereinzelte Episoden released wurden, vermutlich wegen der Feiertage im Dezember und Januar. Der andere Grund, warum man Clipshow-Episoden macht, ist übrigens das Budget. Für diese muss verhältnismäßig wenig neues Material gedreht werden und dieses beinhaltet häufig nur sehr limitiert Darsteller und Locations. Schlegel findet, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, nur im Wohnzimmer statt, mit Ausnahme der kurzen Schalte zur Sekretärin. Die Doppelfolge um Schlegel hatte vermutlich einen geringeren Produktionsaufwand als eine normale ALF-Folge. Super, um Budget für aufwendigere Episoden zum Staffelende hin freizuschaufeln. Das schreibt uns der Robin und ich glaube, er bekommt neben dir, lieber Brian, den zweiten Preis für die Inanspruchnahme so viele Anglizismen wie möglich.
Ich wollte es gerade sagen.
Übrigens, Robin führt dann noch aus, dass Clipshows für die Fans eher lästig sind, dass es für Autoren aber auch eine kreative Spielwiese sein kann, wenn man das Format ad absurdum führt, wie zum Beispiel bei Clerks, The Animated Series, bei Community oder bei den Simpsons. Das schreibt er.
Da schreibt er viel Wahres, ja. Ohne das jetzt näher überprüft zu haben, aber das klingt alles sehr plausibel.
Bei den Location-Wechseln hat er, glaube ich, insofern recht, dass der zweite Teil der Schlegel-Doppelfolge, dass die quasi nur im Wohnzimmer stattfindet.
Ja,
ich glaube, in der ersten war da noch ein bisschen mehr hin und her. Da war noch Schlafzimmer involviert, genau, und so weiter.
Genau, Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Aber in der zweiten Folge tatsächlich wirklich, ich würde jetzt mal behaupten, 85, wenn nicht sogar 90% Wohnzimmer.
Christian hat uns geschrieben, er hat sich nämlich gefragt, was die Serie so besonders macht, also unsere Serie, die wir hier besprechen, nämlich, ich zitiere, dass es neben all den genialen Gags und Lachern auch diese emotionale Komponente gibt. Ihr habt das ja zum Teil auch schon wunderbar herausgearbeitet. Was ich so beeindruckend finde, bei all dem Ärger, den die Tenners und vor allem Willy mit Alf haben, sie setzen sich bis zuletzt immer für ihn ein und beschützen ihn, obwohl sie dafür so viel zurückstecken müssen. Am deutlichsten zum Ausdruck gebracht wird das meiner Ansicht nach in der Folge Eine Reise durch die Nacht, übrigens eine meiner Lieblingsfolgen, in der Alf Willy fragt, ob er sich jemals gewünscht hätte, dass er nicht bei ihnen gelandet wäre und Willy daraufhin nur sagt, nein, niemals.
Oh, ich hab Gänsehaut. Die Szene ist wirklich wunderschön. Ich hab Gänsehaut gerade. Naja, aber mehr Gänsehaut kriege ich dabei. Weichen Steve. Aber da kommen wir noch. Da kommen wir noch hin.
Dosenheini?
Nein.
Auf jeden Fall, Christian, ich würde sagen, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Und der Christian greift da auch ein bisschen auf die Folge vor, die wir heute besprechen. Da ist für mich persönlich zumindest auch so ein Moment drin. Aber da kommen wir ja später.
Richtig. Wenn wir nur mit der zuhörenden Post schon durch wären. Aber es geht ja noch heiter weiter. Leo hat sich über unsere Aussage gewundert, dass wir in Folge 9 behaupten, unsere Zielgruppe wäre in unserem Alter. Er sei aber 11 Jahre alt.
Bitte was?
Fühlt sich also auch als Zielgruppe. Und ich erinnere mich, da hast du mal gesagt, es war ja ganz am Anfang, ne? Ganz am Anfang war es ja so, wie ich vorhin schon ausgeführt hatte, wir gingen davon aus, dass wir das quasi ein bisschen für uns selber machen, einfach damit weil wir so viel Spaß an der Serie und an der Besprechung, an den Zitaten haben und dass uns irgendwann mal so viele zuhören würden und auch, sag mal, in der Menge und dass uns auch Leute zuhören würden, die nicht in unserem Alter sind, sondern die älter sind als wir, aber eben auch jünger sind als wir, das haben wir nicht zu träumen gewagt. Ich habe aber trotzdem mal, damit ich es auch dem Leo ganz genau schreiben konnte, habe ich mal in die Spotify-Statistiken nochmal reingeguckt. Es sind wirklich so knapp 80% derjenigen, die uns zuhören, sind zwischen 35 und 59 Jahre alt. Also, ne, und alle anderen, die uns zuhören, sind quasi dann schon allein unter ferner Liefen. Also deswegen liegen wir nicht ganz so falsch, wenn wir sagen, dass die Zielgruppe so ungefähr in dem Alter ist, wie wir es sind. Auch wenn das immer noch eine große Spanne ist.
Ja, ja, hier, ihr jungen Hüpfer, so wie du, Leo, ihr verfälscht die Statistik. Ja. Nein, Spaß. 11 Jahre, wow, Wahnsinn. Also ja. sich mit 11 Jahren, ich rechne mal kurz zurück. Wir haben das Ding, Dreisatz, tralala. Die Serie wurde produziert 25 Jahre, bevor du geboren wurdest, circa. Das ist, und dann ein Fan davon zu sein, das ist sehr, sehr cool.
Ja, beweist seinen guten Geschmack, absolut. Und ich glaube, ich werde diesen Begriff Zielgruppe nie wieder in den Mund nehmen, lieber Brian. Ich werde jetzt ab sofort nur noch sagen, Zielgruppe sind diejenigen, die diese Serie genauso lieben wie wir. So, Punkt.
Jawohl.
Sven hat uns mal wieder geschrieben, er schickte uns einen Link zu einem Interview mit Paul Fusco. Und darin erzählt er ein bisschen was zu den Anfängen, wie es überhaupt zu ALF gekommen ist. Sven, ich zitiere Sven jetzt mal, ihr habt in einer eurer ersten Folgen vermutet, dass die ALF-Puppe heute nicht mehr existieren wird. Dem scheint aber tatsächlich nicht so zu sein. In dem Interview antwortet Paul Fusco auf genau diese Frage, dass die Puppen, es gab übrigens 2 plus das Ganzkörperkostüm, noch existieren und auf ihren nächsten Einsatz warten.
Oh.
Dazu muss ich immer sagen, was Leute so in Interviews sagen. Ich finde, Paul Fusco war ja immer sehr, sehr protective, um jetzt auch mal Langlizismus zu bringen, was diese ALF-Figur angeht. Und ich stelle mir tatsächlich ein bisschen die Frage, würde uns Paul Fusco wirklich die Wahrheit sagen, wenn die allererste ALF-Puppe oder die allerersten ALF-Puppen längst das Zeitliche gesegnet hätten? Oder würde er da auch ein bisschen für uns die Illusion aufrechterhalten, dass es diese Originalpuppen immer noch gibt und dass die ihres nächsten Einsatzes harren? Das ist so die erste Überlegung, die ich hatte. Ich weiß nicht, was du denkst darüber, Brian. Ich habe noch diesen zweiten Gedanken, dass vielleicht man, und ich habe das ja damals ausgeführt, dass man vielleicht an der Puppe so viel zwischendurch irgendwie erneuern muss, auswechseln muss, damit die immer noch so aussieht, dass man gar nicht mehr vom Originalzustand irgendwie sprechen kann.
Eins schwierig. Also einerseits ist es natürlich interessant zu hören, dass es das Mastermind, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, hinter der Serie solche Dinge von sich gibt. Ob es jetzt stimmt, gut, macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Ich find's eher spannender, dass er sagt, wartet auf den nächsten Einsatz. Das ist eher das, was mich so ein bisschen hyped. Es gab ja auch, das hatten wir auch thematisiert, als Ryan Reynolds sich die Marke gesichert hat, gab's ja auch Commercials mit ALF mit drin und solche Dinge.
Vielleicht dann nicht zu vergessen den Gastauftritt bei Young Sheldon.
Richtig, und?
Und da sah die Puppe ein bisschen anders aus.
Ich sage es jetzt ganz ehrlich, für mich persönlich, es ist mir scheißegal, nicht fluchen, es ist mir relativ egal, wenn die Puppe auftritt, ob das das Originalkostüm ist oder ob das ein refurbished Kostüm ist oder ob das ein neues Kostüm ist. Jetzt habe ich schon wieder einen Anglizismus verwendet, wo ich ihn gar nicht gebraucht hätte, ist ja aber auch egal. Hauptsache, es ist da, es ist gut. Und es hat so ein bisschen das Gefühl von der Originalserie. Das wäre mir persönlich wichtig.
Wir haben ja im Deutschen schon das Problem, dass wenn neuer ALF-Content kommt, dass Tommy Piepers Stimme mittlerweile ein bisschen anders klingt. Ne, dass sein gealteter ALF ein wenig anders klingt.
Ja, Jod, ALF wird ja auch nicht jünger.
Ja. So, gleich sind wir durch. Zum Schluss schreibt uns der Nico noch, in der Folge zur Spritztour erzählt Lars von der Herkunft der Aussage bezüglich Schaum im Tagebirge und meint, dass es nirgendwo auf der Erde eine ähnliche Region gibt. Nun frage ich mich, warum du dieses Gebirge auf der Erde suchst, wo ALFs großer Onkel Schumann doch wohl auf Melmac nach Westen ziehen wollte. Ich will kein Klugscheißer sein, aber irgendwie hinkt das oder irre ich mich komplett? Ja. Ich habe das ja, glaube ich, relativ lange ausgeführt, was das mit dem Tagebirge auf sich hatte. Und ich merke an dieser Stelle auch, dass ich manchen Leuten hier so ein bisschen den Spaß verderbe, wenn ich da zu tief reingehe. Das ist nicht meine Absicht. Die kurze Antwort auf die Frage ist, ich suche auf der Erde nach einem Tagebirge, weil es auf Melmac keins geben kann. Weil da hatte ich ja ganz klar, ich hatte ja den Blick geschärft für das englische Original und dort hieß es ja Them There Hills und das ist eben kein Tagebirge, sondern Them There Hills ist so eine feststehende Redewendung, ne, in den Hügeln da drüben, ne, also There's Foam in Them There Hills, also da ist Schaum zu holen. So wie, ne, früher im Goldrausch, ne, There's Gold in Them There Hills. Und ja, und weil das vom Übersetzer falsch verstanden wurde, er diese Redewendung nicht kannte, kam er eben auf dieses Tagebirge. Und bei meinen Ausführungen zu der Spritztour-Folge versuchte ich so ein bisschen für mich selber zu verstehen, wie der Übersetzer auf so etwas wie das Tagebirge gekommen ist. Und so kam ich auf die Tarwüste und so weiter und so fort. Also ich habe deswegen, sag mal, auf der Erde nach einem Tagebirge gesucht, weil ich mir nicht begreiflich machen konnte, wie der Übersetzer auf dieses Tar kam, dass das für ihn ein Name ist und keine Redewendung. Ja, das war jetzt die lange Rede mit dem kurzen Sinn. Und warum ich überhaupt auf der Erde nach sowas suche, könnte man ja auch damit begründen, dass Melmac ja immer so ein bisschen ein verzerrtes Spiegelbild der Erde ist, ne? Also viele Dinge auf Melmac sind ähnlich, aber dann doch anders. Ich könnte ja auch zurückfragen, warum sollte man auf Melmac Schuhmann heißen, wenn vermutlich auf Melmac niemand Schuhe trägt? Ne, könnte ich jetzt auch mal ketzerisch zurückfragen. Also bitte, ihr Lieben, ich weiß, ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn ihr uns schreibt und wenn ihr euch darüber ärgert, aber denkt immer daran, ich liebe die Serie genauso wie ihr und ich wollte euch damit auf keinen Fall den Spaß verderben. Ich wollte an dieser Stelle einfach bloß mal deutlich machen, dass auch bei der Übersetzung Fehler passieren können und das ist eben hier gerade in der Spritztour-Folge im fast denselben Satz zweimal passiert, ne? Nämlich einmal mit dem Onkel Schumann, der ja eigentlich nur der Onkel Shumway war und eigentlich sind es sogar drei Fehler, weil es war der große Onkel Schumann und nicht der Großonkel, beziehungsweise ist es eigentlich der Großonkel und man sagt im Deutschen großer Onkel. Und dennoch die Sache mit dem Tagebirge, das war also innerhalb eines Einsatzes von Alf drei Fehlerchen. Das musste ich einfach mal herausstreichen. Sowas kann passieren und dafür wissen wir, sind andere Dialoge wieder Gold bei Alf. Lasst das einfach mal so stehen. Es kann nicht alles perfekt sein.
Gehe ich mit.
Und jetzt bin ich durch mit meinem Wort zum Sonntag. Hi. Brian, worüber schnacken wir heute?
Wir schnacken heute über die Episode Der Rollentausch, aka Going Out of My Head. Sehr schön, wie ich finde. Die Erstausstrahlung in den USA, 16. März 1987. Die Erstausstrahlung in Deutschland am 10. Mai 1988. Und Going Out of My Head ist ein Song von Little Anthony and the Imperials. Noch nie gehört. Kennst du den?
Nee, 50er?
Keine Ahnung. Ah, danke. Danke. Nehme ich mit auf meine Agenda für die kommenden Folgen, dass ich zusätzlich noch nachrecherchiere. Nicht nur Songnamen und Interpreten, sondern auch vielleicht auch noch das Jahr. Dankeschön. Macht ja durchaus Sinn. Hab ich bis jetzt noch nie dran gedacht. Was für ein Quatsch.
Ja, nein, wir sind ja Klugscheißer und Tintenpisser. Wir wollen das ja alles mal ganz genau wissen.
Ja, das stimmt auch gar nicht. Bei manchen Folgen habe ich das sogar gemacht. Ich bin da nicht konsistent. Das ist nicht schön. Konsistent ist meine Führung durch die Episoden. Wir starten natürlich wieder mit dem Prolog. Jetzt habe ich mich gut gerettet. Der Prolog ist, wie ich finde, diesmal irgendwie etwas kurz. Wir haben das Wohnzimmer, Brian telefoniert offensichtlich mit einem Freund von sich, Lynn sitzt auch da und Alf kramt in irgendeiner Schachtel. An der Küchendurchreiche. Und Brian muss offensichtlich einem Freund von sich absagen, dass er eben nicht bei den Tennis übernachten kann, weil warum eigentlich? Und Lynn sagt, sag ihm, wir haben die Maler hier. Das habe ich ihm das letzte Mal schon gesagt. Dann sag ihm, der Keller ist überschwemmt. Und in dem Moment schwenkt die Kamera zur Puppe, die, so nach dem Motto, der Keller ist überschwemmt. Warum auch immer, das habe ich nicht verstanden.
Ich liebe es, dass wenn erwähnt wird, dass der Keller vermeintlich überschwemmt ist, Alf hinter der Durchreiche ungläubig schaut und dann kurz abtaucht. Er taucht tatsächlich kurz ab.
Das,
Das ist, für mich ist das herrlicher Blödsinn.
Ja. Großartig. Stimmt. Und halt auch so dieses, was ich da für mich rein interpretiert habe. Oh Gott, was habe ich jetzt wieder gemacht?
Ja, natürlich. Für Katastrophen ist er zuständig.
Also auf jeden Fall sagt Brian seinem Freund am Telefon, er kann nicht bei ihm übernachten, weil der Keller überschwemmt ist, legt auf. In dem Moment kommt Willy ins Wohnzimmer. Was? Wieso ist der Keller überschwemmt? Es beginnt eine kurze Diskussion über, dass man nicht lügen sollte. In dem Moment kommt die Puppe, sieht man die Puppe wieder an der Durchreiche mit so einem, ihr kennt das vielleicht, mit so einem Scherzpfeil, den man sich auf den Kopf setzt und dass es so aussieht, als wäre der Kopf durchschossen. Also Alfred offensichtlich irgendwie Witze, Scherzartikelkasten und sagt sie, hallo, ist der Doktor zu Hause? Hallo! Und Willys trockener Kommentar dazu, bezogen auf, man darf nicht lügen, ist einfach nur, es sei denn, die Wahrheit hätte gerade einen Pfeil im Hirn. Und damit ist der Prolog schon durch.
Ja, so muss ein Prolog aufhören und dann gehen wir in die Eröffnungsmucke. Es ist mein persönliches Privatvergnügen, dass ich mich darüber freue, dass mal wieder Pflanzen in der Wohnung herumgetragen werden. Das ist der Wanderfarn ist back, ja.
Oh Gott, stimmt. Stimmt, der Wanderfarn. Dann, oh je, jetzt wird's Fips Asmussen-like, dann fahren wir mal direkt in Akt 1.
Ach du grüne 9.
Heute hab ich den Lauf, du. Das wird nicht besser, Füße hoch, die kommen flach. Wir sind im Wohnzimmer. Es sind wieder Pflanzen da, weil Willy offensichtlich an den Pflanzen rummacht. Und es geht immer noch um das Thema Lügen. Ich will das gar nicht so sehr ausführen. Er sagt zu Brian dann nur irgendwann, verstehst du, was ich meine? Und Brian antwortet, nein, du?
Wunderbar, wunderbar.
Wunderbar. Ja, richtig, wunderbar. Ich wollte wunderschön sagen, wunderbar ist auch toll. Und was jetzt kommt, das ist eins meiner Highlights dieser Folge. Das wird auch mehrfach passieren. Alf kommt durch die Küchentür. Die Puppe geht auf Willy zu. Hat irgendwas in der Hand. Man kann es am Anfang, also ich zumindest bei der Erstsichtung, ich konnte es nicht identifizieren, hat was in der Hand und sagt, hey Willy, guck dir das mal an. Und Willy beugt sich runter und dann hört man nur dieses Geräusch, das mich fertig macht. Also es ist offensichtlich, wie Alf ja auch sagt, das ist eine Spritzblume. Bediene ich sie richtig?
Kommt da schon der Spruch mit dem Taiwan?
Ja, genau. Taiwan muss das lustigste Land der Welt sein, ja. Weil er sich offensichtlich in Asien eine Scherzartikelkiste bestellt hat. Da sind wir aber auch schon bei einem meiner Kritikpunkte, was die Folge angeht. Nee, ich komme damit jetzt noch nicht.
Aber ich komme gleich mit noch mal einem anderen Kritikpunkt. Ich finde es total spannend, dass wir an dieser Folge mal was zu mäkeln haben, wo wir doch kürzlich noch gesagt haben, dass, sagen wir mal, die erste Staffel auch zum Ende hin ihr hohes Niveau bewahrt. Ich würde quasi sagen, dass wir hier in der Folge einen kleinen Dämpfer haben. Ich bin kein Fan dieser Folge.
Ich weiß für mich, warum ich sie jetzt nicht so hochstellen würde. Es ist kein absoluter Anglizismus, es ist kein absoluter Letdown. Aber wie meine Seriensachverständige hier zu Hause sagt, das ist überall in jeder Serie so. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich sag's jetzt einfach, das ist ein Punkt, der mich stört. Es plätschert so irgendwie. Mhm. Es plätschert so vor sich hin. Es kommen mal zwischendurch solche Kracher, so wie jetzt zum Beispiel. Denn es klingelt. Alf muss in die Küche. In dem Moment kommt Kate durch die Küchentür und sie schauen sich beide kurz an und sie guckt die Spritzblume an und sagt einfach nur, wage es ja nicht damit anzukommen.
Was für ein geiler Satz, oder? Wage es ja nicht damit anzukommen. Sie sagt im Englischen natürlich einfach nur, don't even think about it. Also, denk nicht mal dran. Ne? Aber sie sagt schön. Im Deutschen, wage es ja nicht damit anzukommen.
Das ist großartig. Und liebe Zuhörende, ich glaube, wir werden hier auch sehr schnell durch sein, weil das ist dieses Geplätschere. Aber egal, es klingelt an der Tür. Wer ist an der Tür, Lars?
Raquel. Ich muss aber sagen, dass der Gastauftritt von Raquel hier fast etwas verschwendet ist, da sie in dieser Szene quasi für mich fast austauschbar ist. Es hätte jeder Nachbar sein können. Es hätte auch Herr Littwack sein können.
Auf Mr. Littwack kommen wir ja in der nächsten Folge zu sprechen.
Genau.
Aber das Schauspiel von Liz Sheridan und die Synchroarbeit und dieser kurze Dialog mit Wiele, ne? Sie brauchen aber lange bis zur Tür. Ich wollte schon wieder gehen. Ja, das hätte uns sehr leid getan. Und wenn sie dann noch sagt, Sie sind ja ganz nass, Willi, ist der Keller schon wieder überschwemmt? Also haben sie die Ausrede scheinbar schon mal bei den Ogmanics benutzt. Warum auch immer. Reckler hat sich also ausgesperrt und möchte gerne warten, bis Trevor nach Hause kommt. Haare auf der Couch, das lassen wir einfach alles mal. Denn die Küchentür
Nee, finde ich nicht. Oh, finde ich überhaupt nicht.
Ah, ich weiß es.
Also wie Reckles Frage nach den Haaren auf der Couch beantwortet wird, fand ich immer schon komisch. Die richtige Antwort wäre ja gewesen, wir haben eine Katze. Oder um es eindeutiger zu machen, hätte ich die Frage umformuliert, warum sind bei Ihnen ständig rotbraune Haare auf der Couch?
Ja.
Oder sowas.
Und vor allem,
wie ich meine?
Ja, ja, und der Dialog gibt ja auch gar keinen Sinn. Wir hatten mal einen Hund. Das war bevor wir sie kannten. Wie lange ist das denn her? Wieso sind denn dann da immer noch Haare auf der Couch? Boah, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Okay, was mir überhaupt nicht gefällt in dieser Szene, ist Lynn übrigens. Als Reckle kurz sagt, dass sie Trevor irgendwie die Spritzblumen ausgeredet hat, da sagt Lynn einfach nur so, ja, so gelangweilt teenagerhaft,
ja.
Wie gut für sie.
Stimmt.
Wo ich denke, das war auch überflüssig. Brauchten die dann auch einen Satz von Lynn, damit sie irgendwie eine Daseinsberechtigung hat für die Szene?
Wahrscheinlich, weil sie sich zum ersten Mal in der Serie die Nägel lackiert. Und das meine ich jetzt ganz ernst.
Ja, vielleicht.
Vielleicht. Kommen wir zu den sinnvolleren Sachen. Oder den lustigen Sachen.
Du meinst, psst, psst.
Genau. Die Küchentür geht auf und Alf macht eben jenes, was der Lars hier gerade so schön imitiert hat. Ach, der Kamin. Ich muss ihn endlich mal richtig abdichten. Ist aber so eine schöne Analogie, dass Willi einfach manchmal gerne Alf würgen würde.
Ja, er sagt Kaminabzug im Deutschen, im Englischen ist es einfach Pipe, also Rohr.
Ah, ein pfeifendes
Rohr,
ja.
Was wiederum besser zum Keller passen würde. Aber gut.
Zum überschwemmten Keller.
Genau.
Das Furzkissen und das alte Hundespielzeug, schaut es euch einfach selber an, denn wir gehen in die Küche, Willi schließt die Tür.
Wir schwenken rüber in die Küche.
Ja. Genau. Was ist los? Und Alf macht diese
ist diese das nicht Geste, großartig?
Kopf,
ist das nicht wunderbar? Ja, ja.
Kopf von rechts nach links, so ähnlich wie, liebe Zuhörende, Kate in Folge 2, als es darum geht, wer auf Brian aufpassen soll. Sie macht ja auch dieses, komm mal rüber hier, komm mal rüber hier. Und ja, es
das habe ich auch so oft im Theater. Ich habe ja früher viele auch Boulevardstücke, beim Boulevardstücken mitgewirkt, das ist immer so. Ne? Es wird immer, ein Schauspieler winkt einen anderen in eine Ecke der Bühne, um kurz was mit ihm unter vier Augen zu besprechen. Und dann gibt es immer dieses kommt sehr, sehr häufig vor.
Sehr schön. Auf jeden Fall geht Willi natürlich zu Alf und beugt sich runter und wir hören wieder Psst, und er lacht sich kaputt. Und da ist für mich jetzt so eine Logiklücke. Alf lacht ja nicht gerade leise. Und Mrs. Ogmanic bekommt davon nichts mit. Also das sind wirklich, je mehr ich drüber nachdenke, sind hier Plotholes drin, die sind größer als die Löcher im Schweizer Käse.
Ist eine sehr gut abgetichtete Schwingtür. Aber als Willy Alfs Alter anspricht, ist mir das Puppenspiel mal wieder besonders aufgefallen. Mhm. Alf ist über die gelungene Spritzblumenattacke noch so aus dem Häuschen, das immer noch so stumm vor sich hin kichert so und so ein bisschen hin und her wackelt.
Genau.
Großartig.
Hin und her wippt. Sehr schön. Da kommt dann auch, ich weiß den Dialog so nicht mehr, das ist auch immer so ein Zeichen dafür, dass es nicht so eine Top-Folge von mir war. Auf jeden Fall sagt Willi, wie werde ich denn Mrs. Ogmanic nur wieder los? Und Alf sagt, du könntest ihr ja von deinen Angelausflügen mit deinem Vater erzählen. Oder was Besseres, hier, komm her. Und Willi geht natürlich wieder runter und wir hören wieder dieses Psss und er lacht sich schon wieder kaputt. Abgang, Willi. Und er sagt ja noch sowas wie, ach, ich lach mich tot.
Ja, ja, absolut. Aber Ist dir der Grund klar geworden, weshalb sie Rackle jetzt loswerden müssen?
Nein.
Alf sagt, ich arbeite gerade an der Nummer 4.
Das habe ich nicht kapiert, deswegen habe ich es verdrängt.
Er sagt im Englischen, und ich glaube, da wird es ein bisschen klarer, I have to make number 4. Und ich glaube, das ist eine Anspielung auf Nummer 1 und Nummer 2. Also ich glaube, entweder muss Alf sich übergeben oder er muss auf die Toilette. Wahrscheinlich beides.
Ah, okay. Spannend. Ja. Dir können Sachen auffallen.
Und da ist mir wieder klar geworden, du kannst nicht aus der Küche raus, ohne den Umweg durchs Wohnzimmer, wenn auch nur ganz hinten rum. Ne, du kommst, glaube ich, wenn du auch aus der Küche, wenn du hinten rausgehst über die Waschküche und willst dann in Richtung Badezimmer, dann kommst du immer durchs Wohnzimmer. Kann das sein?
Ja. Genau.
Gut, aber wir sind zurück im Wohnzimmer. Willy ist jetzt das dritte Mal nass.
Sie sind ja schon wieder ganz nass, Willy. Und Alf, warum auch immer, aber das würde deine Theorie erhärten. Alf macht die Küchentür auf, er muss wahrscheinlich sehr dringend.
Und nachdem Rackle abgezogen ist. Sie wartet jetzt ja draußen auf Trevor.
Nee, noch nicht. Ach so. Er guckt ja erst durch die Tür und Willy sagt, hier passieren ständig irgendwelche Dinge. Mrs. O'Malley,
ja!
Würden
Sie bitte zur Tür sehen?
Ja, aber warum das denn? Ja, das weiß ich selber nicht. Und Rackle sagt dann, oh, ich warte vielleicht lieber draußen auf Trevor.
Ja, genau. Richtig, würden Sie bitte zur Tür sehen? Ich weiß es selber nicht.
passiert da noch was? Nee, Abgang Rackle. Und Alf kommt,
und Alf kommt rein und sagt, dass die Gefahr eigentlich vorüber ist. Er sagt im Englischen, never mind, the moment has passed. Das heißt, er musste dann doch gar nicht so dringend zur Toilette oder was immer das war, was er machen musste.
Das ist spannend. Ganz ehrlich, ich habe das nicht kapiert. Ich hab's wahrscheinlich überhört und nicht näher hinterfragt, aber ich habe es nicht verstanden.
Also ich verstehe das so, wenn jemand anders das besser verstanden hat als wir, könnte man uns eine E-Mail schicken an, lieber Brian?
podcast@hare-im-thunfisch.de. Richtig. Also nur de, nicht de.
De. Gut. Das heißt, wir sind jetzt ja schon in der Waschküche.
Ja, noch nicht ganz, mein lieber Lars. Wir sind im dunklen Wohnzimmer, wo ein offensichtlich nicht schlafen könnender letzter Willy herumirrt. Und dann in die Waschküche geht und dort steht der Außerirdische. Er steht in seinem Körbchen und hat einen Karton auf dem Kopf.
Ja, da habe ich echt große Fragezeichen. Ich merke langsam, wo wir das auseinandernehmen, merke ich langsam, dass es die ganz vielen Fragezeichen sind, die mich nerven an dieser Folge.
Genau, dieses ganze, warum schläft plötzlich mit einem Karton auf dem Kopf? Die Frage wird auch, die Rückfrage von Willy wird auch, glaube ich, nicht so richtig beantwortet, ne?
Nö, das ist jetzt einfach ja die neueste Mode, irgendwie im Stehen zu schlafen. Ich glaube, näher kommen wir der Sache nicht. Interessant finde ich übrigens an der Stelle das Melmaki-Schnarchen. Da musste ich wieder sehr, sehr lachen. Dieses
ja
Krrr, und dann pup, 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 pup. Ja.
Das stimmt. Ich wollte es noch.
Pup, pup, pup. Ich komme da nicht drüber weg.
Ich wollte es noch auf meinen Spickzettel schreiben, aber ich habe es vergessen. Aber ja. Sehr schön. Willy geht derweil weiter durch die Waschküche und tritt in Reißzweck. Die trockene Antwort ist, oh, mein Alarmsystem funktioniert. Und dieser nächste Dialog, ich repetiere ihn jetzt einfach komplett, weil es ist eins der Highlights der Folge, bis auf die vielen Fragezeichen. Kriegst du wieder deine Migräne? Joggen sollte dagegen helfen. Ich glaube nicht, dass Joggen wirklich die... Du warst Joggen. Ja, man sieht es an meinen kräftigen Oberschenkelmuskeln oder Beinmuskulatur oder was er da sagt. Du warst draußen, wo dich jeder sehen kann. Ich jogge nur nachts und ich trage ein dunkles Stirnband.
Ein dunkles Stirnband. So ein Blödsinn.
Unglaublich. Da kommt jetzt noch eine Kleinigkeit. Willy geht wieder schlafen, tritt wieder in Reißzwecken und der Karton hat so ein mit so einem Hebel, so ein aufklappbares Ding, das zwei Augen, ja, wo zwei Löcher drin sind, und das, was die Puppe da macht, ist halt auch gut. Schön hinterher gucken, nochmal aufmachen, zu, auf, zu.
Zum Schreien komisch. Alf, die Kiste auf dem Kopf, schaut Willy noch ein letztes Mal nach, ne, indem er dieses Visier da nochmal lüftet, ja.
Wir haben noch was vergessen, was ganz Wichtiges.
Oha.
Goddammit. Oder in der Muttersprache meiner Frau, Bourgeois. Das Thema Schlafen. Das ist noch wichtig, weil Alf sagt, nicht jeder kann so schlafen wie du. Mit offenem Mund auf das Kissen sabbernd. Woher weißt du, wie ich schlafe? Ich komme gerne in euer Schlafzimmer. Das ist noch ganz, ganz wichtig. Das ist auch wichtig für die nächste Szene. Denn wir springen jetzt ins Schlafzimmer.
Und für den Epilog.
Mhm. Das ist eins meiner Highlights. Das ist schon meine Lieblingsszene, der Epilog, sag ich jetzt schon. Wir sind im Schlafzimmer. Auf den Dialog würde ich jetzt ganz gern wirklich zusammenfassen. Kate reißt noch einen schönen trockenen raus bezüglich Reißzwecken und Hausschuhen, aber das schaut euch bitte selber an. Enskedin ist in der Folge auch wieder fantastisch.
Ja.
Die Conclusio ist eigentlich, dass Willy ist scheinbar sehr, sehr überfordert im Umgang mit Alf, was Alf tut, und das ist so ein Punkt, wo ich denke, hä? Er hat eine Scherzkiste aus Taiwan bestellt. Er hat die Folgen vorher schon viel schlimmere Dinge gemacht. Das ist so ein Punkt, wo ich dachte, das soll jetzt der Auslöser sein. Gut, es könnte natürlich auch der berühmt-berüchtigte Tropfen sein, der das fast in Überlaufen bringt. Auf jeden Fall.
Ja. Aber es ist nicht so ein absolutes, es ist nicht so ein absoluter Auslöser, wie das zum Beispiel später mit der Bauchrednerpuppe oder so ist. Ne? Das ist schon irgendwie relativ gewöhnlich, was Alf da treibt.
Ja, aber wenn man es, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen logisch, wenn man jetzt aufkumuliert, was alles passiert ist. Und wir haben ja auch nicht alles gesehen. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Da zählt ja auch Willy Dinge auf, die wir gar nicht in der Folge gesehen haben, die Alf gemacht hat.
Ja.
Und
die Beerdigung des Sofas hätte ich sehr gerne gesehen.
Ja, genau. Und
aber die sehen wir ja noch mal in anderen Zusammenhängen.
Ja.
Fällt mir gerade ein.
Oh, ja. Und verbrennen. Aber nicht abschweifen. Also, wie gesagt, die Conclusio des Dialogs ist, Kate ist hier die scheinbar die Vernünftige, die Idee hat. Willy soll doch mal mit jemandem über Alf sprechen. Ja, aber das tue ich doch gerade. Nein, mit jemand außerhalb der Familie. Und Willy hat wohl einen, nennen wir ihn Schulfreund? Vielleicht.
Also beide sind, glaube ich, mit ihm befreundet, ob sie ihn jetzt irgendwie aus den gemeinsamen Studienzeiten kennen oder so. Aber auf jeden Fall ist da eine Freundschaft. Da habe ich eben auch noch ein Fragezeichen. Willy sagt nämlich, ich glaube, ich werde diesen Larry morgen wohl doch aufsuchen.
Diesen Larry.
Mhm. Genau. Wenn Larry mit Willy und Kate befreundet ist, dann passt das diesen Larry hier nicht. Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich nehme heute Abend mit diesem Brian einen Podcast auf.
Ja,
das ist ja richtig. Das haut einfach nicht hin.
Das passt nicht. Das passt nicht. Aber
also, wieder so ein Fragezeichen.
Ja, sehr viele tatsächlich. Die Szene endet, Willy und Kate wollen sich zum Schlafen legen, die Tür geht auf, Alf kommt herein mit einer Banane in der Hand. Oh, ich störe wohl, ich dachte, ihr würdet schon schlafen. Also, er kommt wohl wirklich sehr oft in das Schlafzimmer der Tanners. Es könnte jetzt ein bisschen creepy sein, aber man könnte es als ein bisschen creepy interpretieren, aber liebe Zuhörende, dafür haben wir den Epilog. Das ist eine wundervoll zuckersüße Szene, wie ich finde. Aber soweit sind wir noch nicht, denn wir springen jetzt nach Akt 4.
Ja, ein Außeneinsatz. Ja, Larrys Wartezimmer.
Larrys Wartezimmer. Oh
Gott. Dr. Lawrence Dykstra steht auf dem Schild. Und der Name hatte mich ein bisschen stutzig gemacht. Und ich musste ihn mir dann irgendwie, weiß gar nicht warum, ich musste ihn mir handgeschrieben vorstellen. Und was wäre, dachte ich, wenn dieses Y ursprünglich mal ein I und ein J gewesen wären und dies bei der Einwanderung in die USA vereinfacht wurde? Und siehe da, Dykstra ist ein niederländischer, genauer noch ein friesischer Name und heißt schlichtweg der, der am Deich wohnt. Ein sehr häufiger Nachname, den es durch Migration in alle Welt getragen hat, insbesondere in die USA. Ein berühmter Namensträger dort ist zum Beispiel John Dykstra, einer der ersten Mitarbeiter bei ILM, der maßgeblich für die Tricks in Star Wars verantwortlich war.
Ja, ILM kennt man doch. Die waren wegweisend. Nicht nur Star Wars, sondern auch Terminator 2 Judgment Day, den flüssigen
T-1000. Aber es ging mir jetzt um den Herrn Dijkstra, der bei ILM einer der ersten Mitarbeiter war und der dann eben bei Star Wars insbesondere verantwortlich war. Über was er bei Terminator getrieben hat und ob, kann ich leider nicht.
Getrieben, aber so wie ich dich, so wie hier auf dem Tisch. Aber so wie ich dich kenne, hast du natürlich auch weiter nachrecherchiert, denn viele der Nebenrollen, die On-Air-Namen, die Drehbuchnamen, das sind doch auch irgendwelche Menschen, die an der Serie mitgewirkt haben.
Nee, lustigerweise ist das denn nicht bei Personennamen so gewesen, dass man dann wiederum auf Personennamen aus dem Produktionsteam zurückgegriffen hat, sondern man hat das denn sowas wie Pepun oder Wernick oder so. Das waren dann tatsächlich Leute aus dem Produktionsteam. Aber diese Namen wurden dann eben verwendet für Dinge oder für irgendwelche Mailmarksprache.
Stimmt, du hast recht. Und tatsächlich, wir können unsere Gedanken essen. Da musste ich als allererstes dran denken. Oh, sie sieht aus wie eine Pepun. Und der Herr heißt Steve Pepun. Genau. Gehen wir zurück zu Larry Dijkstra.
Wir befinden uns ja zunächst einmal im Wartezimmer und da sitzt ja nicht nur Willy auf der Wartecouch, sondern da sitzt ja noch jemand anders und deswegen haben wir jetzt hier den berühmt-berüchtigten Gaststar-Alarm. Und zwar Jack Riley als namenloser Patient. Auch wenn seine Rolle hier namenlos bleibt, ist es doch dieselbe, die er jahrelang in der, aufgemerkt, Bob Newhart Show spielte. Also die des mürrischen, neurotischen, egozentrischen Patienten Elliot Carlin. In einer Krankenhausserie, die St. Elsewhere hieß, sollte er das übrigens nochmal tun. Aber Jack Riley absolvierte nicht nur viele, viele Gastauftritte in Fernsehserien, zum Beispiel Ein Käfig voller Helden, MASH, Mary Tyler Moore, Columbo, Kung Fu, Simon & Simon, Trio mit vier Fäusten, Alle unter einem Dach, Friends, Seinfeld, Mike Hammer und natürlich zweimal auf dem Love Boat. Oh. Er spielte nicht nur in Angriff der Killertomaten mit. Ach, er war ebenso ein Liebling von Mel Brooks, der ihn für nicht weniger als 5 seiner Filme besetzte. Das ist Jack Riley, der daneben Willy auf der Couch sitzt.
Das ist ordentlich. Da hat der gute Jack Riley aber schön was geleistet.
Der sagt doch auch noch irgendwas zu Willy, ne? Warum starren sie denn so?
Oder? Ja, genau. Also es ist wirklich. Auf jeden Fall öffnet sich die Tür, ein Patient wird verabschiedet und wir sehen Larry. Haben wir wieder einen Gaststar-Alarm.
Ich wollte Larry mir für den Schluss aufheben, aber zunächst einmal haben wir da einen Statisten, der von Dr. Dijkstra als Mr. O'Hara angesprochen wird.
Ah, stimmt.
Den er aus seinem Behandlungszimmer geleitet und zu dem ich nichts gefunden habe. Also das geht an euch da draußen, an Überwachungssystemen, sachdienliche Hinweise, bitte an podcast@hari-im-thunfisch.de. Aber ja, last but not least, Ladies and Gentlemen, Bill Daly als Larry, beziehungsweise Dr. Lawrence Dijkstra. Den kennt man hierzulande als Major Healy aus Bezaubernde Genie, diese Serie mit Larry Hagman und Barbara Eden, du erinnerst dich?
Ja.
Und in den Staaten ist er aber ebenso bekannt für seine Rolle in Trommelwirbel, der Bob Newhart Show.
Och.
Noch einer. Dort spielt er allerdings keinen Seelenklempner, sondern einen Piloten. Dadurch, dass jedoch nicht nur Bill Daly, sondern auch Jack Riley in dieser Alf-Folge mitspielt, ist das hier schon eine kleine Hommage an die Bob Newhart Show. Letztere war halt eine Sitcom, die, sagen wir mal, richtungsweisend war für das Genre. Spätere Sitcoms, wie zum Beispiel Seinfeld oder auch Roseanne, sind eindeutig von der Bob Newhart Show inspiriert worden. Und wer Bob Newhart selber war, den kennt man hierzulande. Also ich habe früher immer gesagt, kennst du den, der den Schuldirektor in diesem Kevin Klein Film In and Out gespielt hat? Das ist Bob Newhart. Aber mittlerweile hatte Bob Newhart dann auch ein paar Gastauftritte in der Big Bang Theory. In der
ja, ja, Professor Proton.
Genau, genau der. Das ist Bob Newhart.
Ach, ja, oh Gott, In and Out, liebe Zuhörende, das ist auch so ein toller Film. Sehr gut. Lars, nimm den mal auf unsere Liste.
Oh,
den würde ich,
würd ich
zu gern noch mal schauen. Ich mag ihn so sehr, der ist echt
so
gut.
So gerne.
Aber
nicht an einer Bundesstraße.
Nicht abschweifen, wir fokussieren uns auf
Fokus.
Wir fokussieren uns auf Alf, denn Dr. Dykstra, wir nennen ihn jetzt einfach im Nachgang nur noch Larry, gibt Mr. O'Hara noch was mit auf den Weg und sagt, denken Sie mal dran, Mr. O'Hara, Wesen aus dem All gibt es nicht und Willy fällt sein Aktenkoffer runter.
Wunderbar, wunderbar, das ist eine Sitcom.
Das ist, Moment, ich muss mich kurz sortieren. Und natürlich Max Wright, wie die Haare dann so fliegen, wenn er den kommt, weil er so erschrickt. Ah.
Er hat nur auch zu diesem Zwecke diesen Koffer mit. Es gibt ja keinen anderen Grund, mit dem Koffer bei Larry aufzutauchen, oder?
Dass er ihn runterfallen lassen kann, genau.
Ja.
Aber wir lernen, dass sich Larry und Willy tatsächlich scheinbar sehr, sehr gut kennen, denn Larry hat wohl nur 10 Minuten und Willy soll reinkommen. In 9 Minuten komme ich herein. Lass das einfach mal so stehen. Lass es einfach mal so stehen. Ihr merkt es, liebe Zuhörende. Lars und ich haben viele Fragezeichen, aber die Folge hat trotzdem was. Und
ja.
Ich vergleiche es, nicht in den späteren Staffeln, das ist ein bisschen weiter runter, aber ich vergleiche es gerne mit Modern Family. Da ist jede Staffel eigentlich super, aber da gibt's auch so 1-2 Folgen, wo ich mir dachte, okay. Aber es ist nicht schlecht. Und deswegen springen wir jetzt kurz in Larrys Behandlungszimmer. Ich dachte, alle Psychologen haben eine Couch. Nein, die habe ich abgeschafft, bin immer darauf eingeschlafen. Das ist so ein Schwachsinn ist. Aber man merkt, sie kennen sich wirklich sehr gut. Ne? Ah, Willy, hast du zugenommen? Und das ist so ein bisschen Smalltalk, aber da merkt man dann schon, dass, weil Willy druckst so ein bisschen herum und Larry, ganz der Psychologe, fragt Willy halt, was los ist. Er hätte doch was auf dem Herzen. Nein, es ist alles in Ordnung. Und wir haben ein Wesen aus dem All, das bei uns lebt.
Und das scheint ja dieser Gesichtsausdruck von Max Wright umschaltet, ja, ne? Von einem auf den anderen.
Moment. Völlig entgleisende Gesichtszüge. Und Larrys Antwort, Willy, das scheint aktuell in Mode zu kommen. Und erzählt und setzt sich auf seinen Sessel und das hat mich kaputt gemacht. So ein bisschen. Willy zeigt ihm ein Foto und sagt, das ist
ein
Alf.
Ein Polaroid.
Das ist Alf. Es ist kein sehr gutes Foto. Und Willy erzählt. Und der Gesichtsausdruck von Larry, der ist so wirklich, also er sitzt erstarrt in seinem Sessel und schaut sich dieses Polaroid an. Und nachdem Willy mit seinen Ausführungen fertig ist, sagt Larry, was sagst du dazu? Ich brauche meine Couch zurück.
Wunderbar.
Und das war
und dann
schon.
Dann gehen sie ja wieder nach nebenan. Ne? Dann gehen
ja,
sie
auch stimmt. Das hatte ich vergessen. Genau. Ich möchte mir das Ding gerne ansehen. Bitte nenn ihn nicht Ding. Das. Bla bla, weiß ich nicht mehr genau. Und der Patient, Sie sprechen über mich, oder? Nein, das ist es ja. Niemand spricht über mich, außer mir selbst. Und ich muss Sie dafür bezahlen, dass Sie sich das auch noch anhören.
Wunderbar.
Ich glaube, das ist aber nur meine kleine bescheidene Interpretation. Das ist so ein bisschen ein Seitenhieb auf die Ende 80er. Wir sind ausgebrannt, wir rennen wegen jedem Mist zum Psychiater.
Ja.
Es gab da ja immer so eine
Großstadtneurotiker fällt mir dabei ein.
Ja, genau. Genau, danke. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Ja.
Und dann kommen wir ja quasi schon zu der letzten Szene vor dem Epilog.
Richtig.
Ja, der Rest spielt sich jetzt im Wohnzimmer ab.
Die Familie bereitet augenscheinlich ein Essen vor. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, dass, obwohl die Folge zwischendurch ein paar Monster-Gags hat, es plätschert irgendwie so. Aber egal. Ich will es nicht madig machen. Ich erzähle einfach mal. Die Familie bereitet sich vor. Willi sagt, Brian, würdest du bitte Alf holen? Die Puppe kommt rein. Was ist los? Ich bin gerade dabei, den Fisch zu räuchern. Was? Wo? Draußen auf der Veranda, wieso? Falls die Feuerwehr fragt.
Also nicht im Wäschetrockner. Das ist auch gut.
Ja. Fische im Wäschetrockner.
Übrigens, vorher ist noch so ein netter Dialog zwischen Kate und Lynn. Ist dir das aufgefallen mit dem, wo sie sagen so, ja, Larry wird Alf mögen und Alf wird Larry mögen und so weiter.
Ah,
und
dann
sagt Willy doch, das ist kein Freundschaftsbesuch.
Ja, genau.
Und weißt du, was er im Englischen sagt? This isn't a blind date. Ja. Obwohl es ja eigentlich genau das ist.
Ja.
Das ist doch kein Blind Date. Ja, Willy versucht da wirklich den Ernst so ein bisschen reinzubringen.
Genau, genau. Mir sind da auch noch so ein paar Sachen aufgefallen.
Oh ja, mir auch.
Wie gesagt, auf die Dialoge möchte ich gar nicht so arg eingehen. Was man aber merkt, ist, als Kate und Willy all versuchen zu erklären, warum das so ist, fällt ja auch kurz, ja, der ist von der außerirdischen Polizei, er wollte mich einsperren lassen. Also ist so ein bisschen, er hat fast so ein bisschen Angst.
Aber das ist auch so dämlich übersetzt, Brian, wenn ich da kurz einhaken darf.
Aber bitte, immer.
Er sagt im Englischen, this guy's from the alien task force. Und im Deutschen sagt er, der Kerl ist von der außerirdischen Polizei. Also er sagt, betont das so, von der außerirdischen Polizei. Und eigentlich müsste er ja von der außerirdischen Polizei sein, weil wir haben ja Alien Task Force, ne, die berühmte Alien Task Force in Edwards, die Raum Task Force, die hatten wir ja schon gehabt.
Sie lassen mich ja nicht ausreden.
Es ist ein großer Unterschied, ob man außerirdische Polizei oder außerirdischen Polizei sagt. Also wie man es jetzt betont, hier hat der Übersetzer gepennt oder nicht gewusst, dass man Alien Task Force vorher schon mal mit Raum Task Force übersetzt hat, was auch nicht gerade eine Sternstunde der Übersetzung war.
Wir wollen ihn, ich nehme ihn jetzt einfach mal so in Schutz. Vielleicht war es ja ein anderer Übersetzer. Aber egal, nee, das hätte einem auffallen können.
Ja.
Was mir da
Kontext.
Noch. Kontext. Was mir da positiv aufgefallen ist, ist wieder das Puppenspiel. Kate und Willy sitzen auf der Couch. Willy hat einen Teller mit Gemüse und Alf steht hinter der Couch und Kate versucht zu erklären, er wird uns ein bisschen beobachten, wie wir miteinander umgehen und Alf greift in diesen Teller rein und will sich eine Handvoll Gemüse in den Mund stopfen und Willy zieht quasi diese Hand wieder zurück. Das ist echt großartig. Aber er wird ein bisschen nervös, der gute Außerirdische. Er wird nervös, das merkt man.
Ja. Und um letzte Zweifel auszuräumen, dass man sich in dieser Folge ein bisschen vor der Bob Newhart Show verneigt, erwähnt Alf sie jetzt explizit. Sure, I know all about psychology. I used to watch the old Bob Newhart Show.
Sagt er das am Deutschen?
Ja. Er sagt übrigens Old Bob Newhart Show, weil es gab tatsächlich noch mal eine zweite Bob Newhart Show.
Okay.
Aber die erste ist natürlich die legendäre.
Stimmt jetzt, wo du sagst. Das ist wieder sowas, wenn ich Folgen nicht so hundertprozentig abfeiere, dann bleibt nicht wirklich so viel hängen. Und ich schaue sie ja auch zwei, dreimal, bevor wir das immer. Aber ist ja auch vollkommen egal. Denn jetzt Auftritt Larry. Ganz kurz. Hi Willy. Oh, hi Kate. Oh, du meine Güte. Also Alf und Larry sehen sich. Und auch da wieder ist mir von den Dialogen nicht so viel hängen geblieben. Aber was der Kontext ist, dass Alf versucht, so normal wie möglich zu sein. Na? Und sowas würde ein Psychopath niemals sagen, oder? Das ist doch ein gutes Zeichen, was? Und dann kommt von Lynn noch so ein kurzes Alf, schmeiß dich nicht so ran.
Auch das mit dem Händedruck und so, genau.
Ja, ein fester Händedruck, oder? Ist ein gutes Zeichen, was? Ja. Das war's, genau. Und ich weiß nicht, ich glaube, Kate fragt Larry dann, wie es bei ihm so ist. Und oh, ich stapel sie immer noch vier Mann hoch auf der Couch. Und dann kommt diese Lache. Vier Mann hoch auf der Couch? Haha,
Genau, so ein Cocktailparty-Lachen.
Ja, genau. Und die Cocktailparty geht ja auch am Esstisch dann weiter, als sie sich hinsetzen, ne? Wäre es nicht angebracht, wenn unser Gast am Kopf der Tafel sitzt? Danke, das wäre mir niemals eingefallen. Auf jeden Fall, wenn du da von den Dialogen was parat hast, schmeiß rein. Mir war es ein bisschen zu viel. Zusammengefasst kann man sagen, Alf ist nicht er selbst, er ist überaus höflich, ne? Würde mir bitte jemand die Salzkartoffeln reichen, hat Alf bitte gesagt. Und in dem Moment geht es eigentlich schon los. Willy versucht da immer gegenzusteuern, ne? So, ich sag, du kannst ihm ja mal deine Kotze aus der Witzkiste zeigen. Willy, wir sind doch beim Essen. Er treibt Willy quasi so ein bisschen in die Enge. So nach dem Motto, ich zeig diesem Larry, ich lass mich nicht für verrückt erklären, ich bin ganz normal. Nee, das machen wir nicht. Und okay, keine Einwürfe deinerseits.
Nein, ich musste gerade daran denken, Brian, ich habe diese Folge zusammen mit meiner Schwiegermutter geguckt. Oh. Die war nämlich bei uns zu Besuch. Okay. Und dann hat sie zum allerersten Mal mit uns zwei Alf-Folgen geguckt, nämlich diese hier und die wir als nächstes besprechen werden. Und du weißt ja, weshalb sie damals Alf so verpönt hatte, nämlich weil Alf ja, sagen wir mal, Kindern ihrer Meinung nach ein schlechtes Beispiel gab, ne? Und unordentlich war und keine Manieren hatte. Ja. Und weißt du, was sie in dieser Szene gesagt hat? Laut. Sie guckt uns an und sagt, er kann's doch.
Sehr gut.
Ich liebe meine Schwiegermutter.
Schwiegermütter muss man lieben. Das fasst es aber sehr, sehr gut zusammen, denn irgendwann sagt Kate auch, er ist nicht immer so, wie er jetzt gerade ist. Und dann, und das ist auch etwas, das ich bemängele, dass man diese Folge auf Deutsch der Rollentausch genannt hat, denn jetzt beginnt der Rollentausch und der geht gefühlt 2 Minuten, 3 Minuten maximal. Ist mir ein bisschen
der deutsche Episodentitel setzt den falschen Fokus und er verrät auch schon zu viel.
Man könnte jetzt natürlich sagen, das ist sehr, sehr nitpicky. Aber der Rollentausch ist zum Beispiel eine der Folgen, die ich nicht mehr so präsent auf dem Schirm hatte. Und im Nachgang fallen dann halt solche Sachen auf. Und als ich die zur Vorbereitung geschaut habe, dachte ich mir, okay, die Folge heißt der Rollentausch. Der Rollentausch geht jetzt 2 Minuten. Ja, gut. Ja, gut. Ist dann halt so, aber bei mir wird jetzt auch kein passenderer Titel einfallen. Ist aber halt was mir so aufgefallen ist und auch, dass es nur so ein bisschen vor sich hin plätschert.
Ich finde auch die beiderseitigen Darbietungen des jeweils anderen finde auch gar nicht so lustig. Das ist extrem übertrieben.
Da habe ich nur eins, was ich lustig finde.
Ja, also dieser Seitenblick, wo Willy so guckt, na, wie geht's dir denn Lucky heute? Oder wie geht's dir denn heute Lucky? Das finde ich ganz, ganz gut. Und Lynn amüsiert auch Willys Darbietung von Alf. Bei dem Rülpser habe ich sogar das Gefühl, dass nicht Lynn, sondern Andrea Elson lacht. Sie also ganz kurz aus der Rolle fällt, als Willy diesen Rülpser loslässt. Und Enske Dean hingegen wirkt sehr unbeteiligt, während Alf als Willy die Hausregel zitiert zum Beispiel. Also das finde ich total interessant, was die anderen am Tisch machen. Ich finde es gar nicht so interessant, was Alf und Willy machen.
Jetzt bist du ein bisschen vorgaloppiert, aber das ist doch nicht schlimm. Ist doch nichts, was ich fange dich wieder ein. Also, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, liebe Zuhörende, Larry schlägt vor, dass Alf und Willy einfach mal kurz die Rollen tauschen. So. Mhm. Und das ist das, worüber der Lars gerade referiert hat. Eins hat mich kaputt gemacht, als Alf, wenn er Willy imitiert, sagt, wenn er mich jetzt entschuldigen würde, ich habe noch zu tun. Ich muss noch meine Kleidung rauslegen für den Rest des Monats.
Ja, und damit endet dieser Rollentausch auch schon. Damit
sind
wir quasi schon durch.
Weil Willy keine Lust mehr hat und Alf sagt, ich habe gewonnen. Alf, hier geht es doch nicht um Gewinnen oder Verlieren. Aber ich liebe nach Punkten vor. Auch sehr gut. Was aber Larry jetzt macht, das ist eigentlich das Einmaleins der umgekehrten Psychologie.
Spitzenmove, ja.
Ja, denn er konstatiert als Seelenklempner, ich wollte jetzt nicht schon wieder Psychiater sagen, er konstatiert, Willy kann nicht mit Alf, Alf kann nicht mit Willy, sie können beide nicht miteinander, Alf muss ausziehen. Und das triggert was in Willy. Und Larry sagt ja auch noch, sie können bei mir einziehen, ich habe ein wundervolles Gästezimmer. Und es fällt alles von Willy ab, also er kann nicht ausziehen. Die Konklusion der ganzen Geschichte ist, bevor ich mich jetzt da verliere, weil ich ausgerechnet in dieser Folge die Dialoge nicht richtig sitzen habe. Es ist so, dass Too Long Didn't Read ist, Willy tut alles, um Alf zu beschützen. Aber er fühlt einfach nicht, dass Alf ihm diese Wertschätzung gibt. Dass er weiß, was Willy da tut. Aber Alf weiß das, er sagt es auch. Und hey, wenn falsche Kotze nicht dein Ding ist, dann lass uns drüber reden.
Ja. Ich hab's nicht auf Deutsch, aber ich hab's auf Englisch.
Bitte.
Alf entgegnet Willy, not care? Not care about the guy who's protected me and provided me? Er provided for me for all these months. Wir bekommen also jetzt hier auch die Information geliefert, wie lange Alf mittlerweile schon da ist. Mhm. Er sagt Monate. Und das würdest du nicht sagen, wenn es 3 wären, weil dann würde er nicht for all these months sagen.
Ja.
Und er sagt auch nicht half a year oder sowas. Oder a year sagt er auch nicht. Also glaube ich, wir sind hier irgendwo im Bereich zwischen, ja, 8 und 10 Monaten, würde ich sagen, die Alfred ja schon da ist.
Ja. Und wie gesagt, sie einigen sich dann darauf, ne? Wenn falsche Kotze nicht so dein Ding ist, dann lass uns drüber reden. Und Willy sagt, er möchte so, bin dann, wie gesagt, ich sag's jetzt wahrscheinlich zum 20. Mal, ist ja aber auch egal. Was Willy sinngemäß sagt, er will halt auch versuchen, weniger verspannt, passt das? Angespannt, verspannt, spießig? Spießig.
Ja.
Das ist ein gutes Wort. Und darauf, das ist auch sehr schön, einen Trinkspruch. Das ist auch noch wichtig. Larry sagt ja, seht ihr, was Kommunikation ausmacht? Und dann gibt es einen Trinkspruch und Willy being Willy, trinken wir auf die Kommunikation. Trinken wir auf die Kommunikation. Sie stoßen alle an. Willy trinkt aus dem Glas und sagt darauf und auf Gläser mit Löchern. Also offensichtlich hat Alf noch was in seinem Taiwan-Scherzkasten gefunden. Die Szene endet aber, wie ich sehr schön finde, sie lachen alle und so ein bisschen Happy Feeling und mehr passiert ja dann auch nicht mehr. Es blendet ja dann ab zum Epilog.
Ja. Und ich finde, der Epilog, der entschädigt doch für einiges.
Mhm. Der entschädigt, oh, da kriege ich ein bisschen feuchte Augen. Wir sehen das Schlafzimmer der Tanners. Sie schlafen. Alf steht an der Bettseite von Willy. Willy wacht auf. Willy wacht auf. Willy wacht auf. Hei. Das sind ja Zungenbrecher, auf die man gar nicht so vorbereitet ist. Und er guckt, er sagt, hallo Alf, hallo Willy, gute Nacht Alf, gute Nacht Willy. Und dann kommt dieser Moment, der ist so zuckersüß. Alf deckt Willy zu, also zieht so die Decke so ein bisschen hoch und die Kamera zeigt dann die Totale und es ist schwierig bei ausdruckslosen Puppenaugen was zu sehen, aber ich behaupte, ich sehe da in der Mimik und in den Augen der Puppe sehe ich diese Dankbarkeit, dass Willy ihn beschützt.
Ja, das Halbdunkle hilft da ein bisschen, dass man da genug Raum für Interpretationen hat. Sag mal, habe ich das richtig in Erinnerung? Alf packt, also deckt ihn ja nicht nur zu, sondern packt ihn auch noch so ein bisschen ein, ne?
Ja. Also die Decke hoch und so ein bisschen unterschieben, so wie man es eigentlich mit Kindern macht.
Genau. Ja, das ist schon sehr süß.
Das ist wirklich schön. Aber endet nichts an der Tatsache, dass, wenn man mich fragen würde, der Rollentausch, ja, kann ich mir ab und zu mal angucken. Aber ist jetzt nicht in meiner Top 15, würde ich mal sagen. Weil Top 15 muss man ansetzen.
Aber unsere Meinung muss ja nicht Goldstandard sein. Also wer von euch da draußen, wer diese Folge ganz besonders mag, schreibt uns doch einfach mal und erzählt uns warum. Das würde uns echt interessieren. Aber ansonsten hätten wir jetzt noch die allseits beliebte Kategorie Lieblingsgag, Lieblingsszene. Also wenn du mich fragst, Brian.
Ja, ich frage
meine,
dich.
Meine Lieblingsszene wäre, sag mal, die erste Wartezimmer-Szene. Die mit dem Koffer, mit was starren sie denn so? Oder das ist schon gut. Das gefällt mir sehr gut. Und auch dieses mit in 9 Minuten komme ich rein. Das ist an Übellaunigkeit, an Neurose nicht zu überbieten. Wahnsinnig garstig. Sehr schön.
Sehr.
Also der Gast hat mir sehr gut gefallen. Und ja, mein Lieblingsgag. Weißt du, was ich nehme? Einfach, weil es so schön übersetzt ist und so, sagen wir mal, so ernst gediehen auf den Leib übersetzt wurde. Wage es ja nicht damit anzukommen. Was hat denn meine alte Kollege Brian, was hat der denn an Lieblingsgag, Lieblingsszene?
Also Lieblingsszene nehme ich tatsächlich den Epilog, weil das so herzerweichend ist.
Ja.
Und
finde ich gut.
Bei Lieblingsgag bleibe ich einfach bei Psst. Und das dreimal. Sorry. Oder was Besseres. Hier, komm her. Ja, was denn? Psst. Ich lach mich tot. Ich glaube, das ist auch dieser, ich meine, liebe Zuhörende, ich bin ja relativ einfach zu erheitern. Also ich bin da sehr einfach gestrickt. Zum Beispiel, wenn man was ganz Doofes, zwei Typen sitzen auf einer Bank, der eine sagt, du sag mal, wie viel wiegt denn ein Furz? Und der andere sagt, ein Furz wiegt gar nichts. Und dann sagt der andere wieder, gut, dann habe ich mir gerade amtlich in die Hose geschissen.
Oh Gott. Oh Gott.
Das ist furchtbar, ich weiß nicht.
Nein, aber leicht zu erheitern. Und da kommst du mit dem Beispiel einfach, weißt du?
Aber dieses Geräusch auch noch. Psst. Und der Max Wright sieht ja schon wieder das, Willy. Okay, ich hör auf.
Und wie Alf sich freut und hin und her wackelt. Das ist großartig. Ja, Brian.
Ja, ihr hört.
Sag mal, welche Folge besprechen wir denn als nächstes eigentlich?
Sollen wir schon spoilern?
Ja. Auf vielfachen Wunsch einer Person erzähle ich dann in der nächsten Folge.
Ei. Ich sage einfach nur so viel. Ich schreie so laut ich will. Die ganze Nachbarschaft soll wissen, dass ich ein Monster geheiratet habe.
Genau, ihr Lieben da draußen. Nächstes Mal geht es. Und da freut sich Brian ganz besonders drauf.
Oh ja.
Nächstes Mal geht es um das Fenster zum Garten. Wir sind endlich soweit. Meine Güte, Brian.
Ja.
Wenn wir, das ist doch Wahnsinn, wenn wir die beiden Folgen, die wir mit den Kollegen von Plastik im Ohr aufgenommen haben, wenn wir die mitzählen, dann ist das jetzt hier die 21. Folge eigentlich schon, die wir miteinander podcasten. Das
ist
der Hammer.
Ist richtig. Stimmt.
Wahnsinn. Liebe Leute, deswegen machen wir hier ganz, ganz schnell Schluss und schalten Sie auch übernächste Woche wieder ein, wenn Sie Brian sagen hören.
Wen willst du denn an den Kragen? Ihm! Wem nehmen wir sonst? Ihm! Er hat meine Manix eingebrochen, ihre Schubladen durchwühlt.
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Ciao.